Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Werbung Ende.
Willkommen zum Off the Path Podcast. Auf Off the Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Canaves.
Ja, herzlich willkommen zur allerersten Off-the-Path-Podcast-Folge. Nach monatelanger Arbeit und Planung freue ich mich heute wirklich, euch die allererste Folge des Podcasts vorzustellen. In Zukunft findet und hört ihr hier Geschichten und Interviews mit sehr interessanten Persönlichkeiten rund ums Reisen. Diese Folge wird von Philips präsentiert. Zum Start des Off-the-Path-Podcasts verlosen wir drei Philips SHB 7250 Kopfhörer im Wert von jeweils 89 Euro. Diese tollen Kopfhörer sparen dank der Bluetooth-Verbindung an Kabeln, aber nicht an Klangqualität und liefern kräftige Bässe und höchste Klarheit. Perfekt also, um den Off-the-Path-Podcast zu hören. Um einen zu gewinnen, müsst ihr einfach nur eine Rezension des Podcasts auf iTunes hinterlassen. Und jetzt geht's mit der ersten Folge los. Ich freue mich heute, meinen Freund und Reiseblogger-Kollegen Steve von Backpacker.org dabei zu haben. Und wir reden über einen seiner Lieblingskontinente, Südamerika.
Ja, Steve, herzlich willkommen zum Off-the-Path-Podcast. Schön, dass du Zeit gefunden hast, mein Lieber. ¿Qué tal?
Ja, bien, bien. Vielen Dank für die Einladung.
Wo treibst du dich gerade rum? Wo erwische ich dich?
Ich bin gerade im sehr sommerlichen Hamburg.
Sehr sommerlichen Hamburg. Es ist sehr kalt.
Nee, es geht. Also es ist winterlich, aber es ist nicht so warm wie in Südamerika, aber es ist okay.
Sehr schön. Und du sprichst es gerade an, Südamerika, das ist unser Thema heute. Du bist Südamerika-Profi, bist viel in verschiedenen Ländern dort gewesen, warst gerade in Ecuador.
Genau.
Und ja, lass uns mal ein bisschen über dieses Thema sprechen. Was sind denn so, ja, deine Gründe? Was macht für dich Südamerika so die Destination für Reisende, Abenteurer? Also Destination ist ein bisschen schwer zu sagen, ist ein sehr, sehr großer Kontinent, ne? Aber so, Was ist das Besondere an Südamerika?
Ich denke mal, insbesondere wenn man aus Deutschland kommt, ist es so der kulturelle Unterschied. Wenn man nach Südamerika kommt, sind die Leute sehr, sehr warmherzig und offen, und wenn man quasi ins Flugzeug in Deutschland steigt in Südamerika aus, dann ist es im Prinzip eine ganz andere Welt, und man ist gerade als Deutscher wahrscheinlich sehr überwältigt von diesen ganzen Eindrücken und von der Herzlichkeit der Menschen. Und deswegen würde ich sagen, das allein ist schon ein Grund, sich das Ganze mal anzuschauen, aber dann natürlich gibt es noch tausend andere. Die Landschaft ist ein Traum, das Essen ist interessant. Und es ist halt was ganz anderes als die typischen Backpacker-Destinationen wie Australien, Neuseeland oder Südostasien. Also es gehen nicht so viele Leute nach Südamerika.
Stimmt, wobei es immer mehr werden, dank den Blogs wie deiner. aber du hast gerade erwähnt, das Essen ist sehr interessant.
Genau, also es gibt zum Teil Gerichte, die man hier wahrscheinlich nicht essen würde, wie Meerschweinchen zum Beispiel. Also jetzt gerade in Ecuador, Peru, auch teilweise in Bolivien, isst man ab und an mal Meerschweinchen, auch wenn das jetzt nicht so ein alltägliches Gericht ist, aber das ist so eine dieser Geschichten, an die man sich wohl gewöhnen muss. Aber das heißt noch lange nicht, dass man das jetzt irgendwie jeden Tag isst oder so. Das ist eher so, dass man das als Tourist einmal probiert.
Ist das eine Delikatesse für die Südamerikaner, also für die Ecuadorianer, Peruaner? Oder ist das schon etwas für die, dass sie halt schon recht regelmäßig essen?
Also es ist nicht was, was man regelmäßig isst. Es ist schon eine Delikatesse, also zum Beispiel in Ecuador. Also Ecuador hat ja den Dollar, das muss man noch dazu sagen. Also die haben ja keine eigene Währung. Da ist es so, dass so ein Cuy 20 Dollar kostet. Und das ist schon eine Menge. Also für einen so ein, da ist ja nicht viel dran.
Das ist schon sehr viel also, Geld, ja.
Das ist schon sehr, sehr viel Geld. Das heißt, das macht man vielleicht einmal im Jahr oder so. Also es ist jetzt nichts, dass man das irgendwie jetzt jeden Sonntag kocht oder so, sondern das ist wirklich so was Spezielles.
Und aber dieses Essen in Südamerika allgemein ist aber auch einfach unglaublich fleischlastig. Ne? Also ich bin leider selber noch nicht dort gewesen. Ich hatte schon zweimal einen Flug nach Argentinien gebucht gehabt, aber bin nicht angetreten. Aber was ich immer so höre, ist sehr viel Barbecue, sehr viel Rind, sehr viel Steak.
Ja, also gerade so Argentinien ist da wahrscheinlich Nummer eins. Wenn man dort irgendwie Gemüse auf dem Teller findet, dann muss man sich fragen, ob man vielleicht in einem vegetarischen Restaurant ist. Aber ansonsten ist es wirklich, auch in Uruguay ist es genauso, es ist sehr, sehr, sehr viel Fleisch. Wenn man dann Richtung Norden fährt, also jetzt Peru zum Beispiel, ändert sich das ein bisschen. Also wie gesagt, Chile, Argentinien, das ist ein bisschen ähnlich, was das Fleisch angeht. Und in Ecuador zum Beispiel geht es ganz viel um Suppen. Also da ist es, also hat man auch Fleisch, aber es ist noch lange nicht so wie in Argentinien, Chile, Uruguay. Das wird dann halt Peru und Ecuador wird das dann schon abwechslungsreicher, sage ich mal.
Ja, wie schaut es denn, du hast ja, wie lange warst du in Südamerika jetzt unterwegs? Du warst jetzt mehrmals dort und deine lange Reise war, wie lange warst du dort?
So ein bisschen mehr als 7 Monate war so die lange Reise und die anderen, das war immer mal so für ein paar Wochen. Ja, also es ist jetzt schwierig zu sagen. Ich glaube so insgesamt vielleicht ein Jahr kann man vielleicht so ungefähr sagen.
Okay, und du bist unglaublich viel Hitchhiking hast du gemacht und du bist unglaublich viel gewandert.
Genau, also das gerade, also beides im Süden, also in Patagonien, weil Hitchhiking ist, ja, das ist jetzt nicht so eine große Sache, aber in Südamerika würde ich das jetzt nicht unbedingt weiter nördlich machen. Also Patagonien ist schon eine gute Region, wo man das machen kann, weil dort ist die Kriminalitätsrate relativ niedrig. Das ändert sich dann, wenn man Richtung Norden, also Buenos Aires, würde ich das nicht unbedingt machen wollen. Und genauso verhält es sich in Chile, Peru. Ich kenne Leute, die das auch gemacht haben, aber ja, ich war da so ein bisschen schon auf die Sicherheit bedacht und deswegen ist halt Patagonien da relativ easy peasy. Und vor allen Dingen konnte ich dann da zu Orten kommen, an die ich nicht komme, weil es keine Busse dorthin gibt. Da bin ich halt mit Locals hingefahren, um da wandern gehen zu können und ein paar andere Sachen zu machen, die man sonst so in Deutschland vielleicht noch so kennt, so ein paar Highlights, dass ich da so ein bisschen off the path unterwegs bin.
Sehr gut, mein Lieber. Und diese ganzen off the path Highlights, die hast du auch in deinem E-Book mit drin. Du hast ja ein Argentinien-E-Book, du hast ein Peru-E-Book, du hast ein Chile-E-Book. Was hast du noch für E-Books?
Ja, das sind ja eigentlich so die 3 E-Books, die ich habe. Für andere E-Books musste ich dann nochmal länger vor Ort sein. Also ja. Ich habe das jetzt nur für Länder gemacht, in denen ich wirklich ein bisschen länger verbracht habe. Vielleicht mache ich noch was mit Bolivien oder vielleicht mache ich was zusammen mit der Carina, die jetzt gerade in Südamerika unterwegs ist und so ein bisschen auch teilweise auf meinen Spuren unterwegs war. Da überlegen wir vielleicht, ob wir was über Ecuador machen wollen. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Aber das sind im Prinzip die 3 E-Books, die man momentan bei mir auf der Seite bekommt.
Naja, auf jeden Fall bist du der Profi, so auf jeden Fall für diese Argentinien-Geschichten. Das hat mir schon damals sehr gut gefallen auf einer Reise. Was sind denn so diese Highlights zum Beispiel in, ja, sagen wir mal, Argentinien, so Patagonien? Da bist du ja wirklich viel gewesen. Kannst du was teilen?
Ja, also ich würde sagen, wie gesagt, im Süden ist das so, in Patagonien, dass sich das Chile und Argentinien quasi gleichmäßig aufteilen, die Region. Und da würde ich so den Hotspot, würde ich so bei El Chaltén, El Calafate setzen und Puerto Natales ist dann auf der chilenischen Seite. Das heißt, Puerto Natales hat man Torres del Paine. Dann fährt man, na sagen wir mal, ich weiß nicht, wie lange das war, aber das, ich glaube 5 Stunden oder 4 Stunden waren das, über die Grenze, kommt nach El Calafate, da ist der Perito Moreno Gletscher, der so total exponiert so da ist. Und da ist so eine Halbinsel direkt davor. Das heißt, Das sind so Aussichtsplattformen, durch die man halt direkt an den Gletscher rankommt. Und das hat man so eigentlich, gibt es das auf der Welt meines Wissens nach nur da.
Das ist dieses bekannte Bild, ne?
Genau, das ist dieses bekannte Bild, wo man diesen riesigen Gletscher vor sich sieht. Und das ist halt nur möglich, weil der Gletscher direkt auf diese Halbinsel trifft. Und dadurch ist halt nicht die Gefahr gegeben, wenn man jetzt mit dem Boot zum Beispiel ranfährt, könnte man nie so nah rankommen, weil ja immer wieder Eisstücke aus dieser, oder richtig große Eisblöcke brechen ja immer aus diesem Gletscher heraus, weil der ja da in diesen See reinkalbt. Und dann entstehen so große Wellen, dass das viel zu gefährlich wäre, wenn man da jetzt mit dem Boot so nah ranfahren würde. Aber da, durch diese Halbinsel, ist das ungefährlich, dass man sich dann halt direkt gegenüber von diesem Gletscher befindet. Und bis vor, ich glaube, 2 Jahren gab es sogar wie so eine kleine Eisbrücke, die dann eingestürzt ist zur Halbinsel. Und deswegen, das ist so, wie gesagt, das ist El Calafate, und das ist aber auch das, wozu El Calafate eigentlich da ist, also dass man zu diesem Gletscher fährt. Ansonsten würde ich da nicht so viel Zeit verbringen in El Calafate, sondern direkt weiter nach El Chalten. Das liegt auf der anderen Seite. Das ist nur, ich glaube auch nur so 2-3 Stunden mit dem Auto. Und in El Chalten, das ist so die Trekking-Hauptstadt von Argentinien, mhm, und die Kletterhauptstadt. Also wenn man die Outdoor-Marke Patagonia kennt, die haben als Logo quasi die Silhouette von El Chalten. Also das sind die Berge von El Chalten. Da hat sich der Gründer hat sich da halt von dieser Silhouette inspirieren lassen. Und das ist so ein richtiges Kletter-Mekka. Dort hat man einmal den Cerro Torre. Das sind so 3 Bergzinnen, nicht zu verwechseln mit Torres del Paine, das sind auch 3 Bergzinnen. Das ist, wie gesagt, Puerto Natales in Chile. Und in El Chalten, wie gesagt, Cerro Torre, und dann der Fitzroy, sehr bekannt als besonders interessante Gebirgsformation. Und dann kann man dort zwischen diesen Lagunen und diesen beiden Highlights kann man hin und her wandern, und es gibt dann noch einen anderen Circuit, den ich noch gewandert bin, der heißt Huemul Circuit, da kommt man über den Paso del Viento und sieht das südpatagonische Eisfeld. Also das, so El Chalten ist so, wenn man nicht so viel Zeit hat, eines dieser Must-Sees, und der Flughafen liegt in El Calafate, das heißt, wenn man El Calafate, El Chalten, Puerto Natales irgendwie zusammen in vielleicht 3-4 Wochen packt, dann hat man von Patagonien so das Sahnestück, glaube ich, erwischt.
Sehr cool. Und dann kommt man da mit dem Flugzeug von Buenos Aires wahrscheinlich hin, ne?
Genau, also El Calafate hat eine direkte Verbindung nach Buenos Aires, genau.
Cool. Wie lange fliegt man da?
Puh, das weiß ich gar nicht, weil ich bin nämlich, ich habe mich so Stück für Stück nach dahin bewegt. Ach so. Also ich bin von Buenos Aires nach Ushuaia geflogen. Das war die einzige Flugverbindung, die ich in Südamerika so im Land gehabt habe. Und habe mich dann von dort dann mit dem Bus nach oben bewegt. Ich weiß es nicht, wie lange das dauert. Ich glaube so 3 Stunden, 4 Stunden vielleicht.
Das ist schon auch ein sehr, sehr großes, langes Land, ne?
Genau, deswegen fällt mir das jetzt so schwer, das einzuschätzen.
Lass uns mal von Argentinien, du hast vorhin ein sehr cooles, was heißt ein sehr cooles, aber ein wichtiges Thema angesprochen, Sicherheit. Das möchte ich erst zum Schluss mal kurz ansprechen. Aber lass uns mal von Argentinien jetzt mal rüber auf ein anderes Land gehen, was du auch dir lange angesehen hast. Das ist Chile. Mhm. Und was haben wir denn da? So tolle Sachen, die man unbedingt mal machen müsste, was dir so am besten gefallen hat. Also Chile, da muss ich immer an die Atacama-Wüste denken. Das ist halt einfach so ein unglaubliches Highlight, was ich unbedingt mal besuchen möchte. Da gibt es dieses so tolle Video auf Vimeo mit diesem tollen Voice-Over. Ich werde es mal in den Shownotes verlinken. Was dieses Land, also besonders Chile, so zeigt. Mhm.
A Story of Tomorrow.
Genau, genau, du kennst es.
Genau, und das ist im Prinzip, dieses Video beschreibt sogar meine erste Reise nach Chile. Also es ist nicht von mir, aber Chile war das erste Land, in das ich gereist bin in Südamerika. Und das hat mich im Prinzip inspiriert, da längere Zeit zu verbringen. Und das war auch ein Urlaub, den ich mir tatsächlich, als ich angestellt war, genommen habe. Also ich habe mir tatsächlich, ich glaube, 3 oder 4 Wochen sogar am Stück nehmen können. Das ist natürlich kann nicht jeder, aber ich konnte es. habe in diesen 4 Wochen sehr, sehr viel gesehen von Chile. Und was Chile so ausmacht, sagst du schon richtig, ist zum einen, es ist halt dieser Gegensatz zwischen Atacama-Wüste und was ich eben gesagt habe, die Gletscher im Süden. Das ist ja schon ein riesiger Kontrast. Aber ich würde da noch Santiago de Chile hinzufügen, die Hauptstadt, in der man dann ja als erstes, wenn man nur nach Chile fliegt, landet. Und das ist sehr, sehr europäisch. Also es ist so, man sagt so, Santiago ist eine der europäischsten Städte in Südamerika, weil Südamerika wurde ja größtenteils von den Spaniern okkupiert und dementsprechend auch geprägt. Und die Innenstadt in Santiago sieht schon teilweise sehr, sehr spanisch aus. Gerade was auch so, was in der Innenstadt die Fußwege angeht. Die haben ja immer so eine Gehwegplatten. Und das hat mich so an Spanien erinnert. Und ansonsten direkt neben Santiago befindet sich Valparaíso. Das ist die Innenstadt ist UNESCO Weltkulturerbe, weil die liegt, ich glaube, auf 50 verschiedenen Hügelchen oder so, oder vielleicht waren es auch nur 15, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind das so ganz viele bunte Häuser in der Innenstadt und die sind mit Street Art ist die gesamte Innenstadt überzogen. Also total bunte, wuselige Stadt und das ist so die Hafenstadt in der Nähe von Santiago. Also würde ich sagen, um das jetzt mal runterzubrechen, Atacama-Wüste, die befindet sich mit einem Bus 23 Stunden nördlich von Santiago. Also man fährt immer mit dem Bus, das muss man dazu sagen, in Südamerika ist der Bus sozusagen, Überlandbusse sind die Transportmöglichkeit und die sind auch sehr bequem. Atacama-Wüste ist sehr, sehr hoch gelegen. Salzseen bei San Pedro Atacama ist direkt ein großer Salzsee. Flamingos kann man dort sehen, Lagunen, Vulkane, das ist schon äußerst beeindruckend, aber natürlich auch sehr warm. Das ist die trockenste Wüste der Welt.
Ja.
Und dann, wenn man südlicher von Santiago, jetzt machen wir wieder einen großen Sprung, südlicher von Santiago sich bewegt, kommt man ins Seengebiet. Das ist so ein bisschen, da haben sich viele Deutsche niedergelassen, weil das sehr, sehr ähnlich ist zu unserem Klima. Aber sehr, sehr schön. Also da gibt es auch viele Brauereien dementsprechend, weil sich die Deutschen dort niedergelassen haben. Und dann, wenn man noch weiter gen Süden fährt, dann kommt man langsam in die Region Patagonien und auf die Carretera Austral. Und das ist so mein, für mich persönlich so das Highlight, ist eine Schotterstraße, die ist, ich glaube, 1100 Kilometer lang und jetzt wird sie teilweise schon asphaltiert und das ist so ein richtiges Abenteuer, weil das ist so die abgelegenste Region Südamerikas und da bin ich im Prinzip gehitchhiked, per Anhalter von Süd nach Nord gereist, um halt wirklich so noch das ursprüngliche Chile kennenzulernen und da findet man unheimlich viele Dinge, die man machen kann. Wunderschöne Naturparks, hängende Gletscher, Lagunen wiederum, Berge, kristallblaue Seen und Marmorhöhlen, die man sonst nirgendwo findet. Das ist so ein, würde ich sagen, dann aber schon eher ein Geheimtipp.
Das ist, wissen Sie jetzt viele, viele Informationen, die ich so noch nie gehört habe. Was ich von Chile nicht kannte. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, das mal zu hören. Auf jeden Fall ein Land, was ich unbedingt mal besuchen sollte. Welche anderen Länder hast du noch besucht? Du hast auch diese gefährliche Straße, ne? Bist mit dem Fahrrad runtergefahren. Deadliest Road of the World, Bolivien?
Genau, Bolivien, La Calle de la Muerte.
Genau.
Ist direkt in der Nähe von La Paz. Im Hochland gelegen und das war, also diese, man muss da wirklich, das muss man so ein bisschen abschwächen, also es war mal die gefährlichste Straße der Welt, weil es die einzige Verbindung in dieser Region war zwischen zwei Orten und dann haben sich an dieser engen, sehr, sehr engen Straße, es sind dann LKWs und Busse und alles mögliche ist da hoch und runter gefahren und es ist halt wirklich total eng und direkt an der Klippe gelegen, also du würdest sonst halt 2 Kilometer in die Tiefe stürzen, wenn du abrutschst und das ist halt nicht nur einmal passiert, sondern mehrmals. Und wenn dann so ein ganzer Bus da eine Klippe runterstürzt, dann gibt es natürlich unheimlich viele Opfer. Und das war, ja, ich sag mal so, bis in die 90er hinein war das so die gefährlichste Straße. Mittlerweile gibt es aber eine Alternativroute, einen richtigen Highway, der parallel dazu verläuft. Das heißt, diese Straße gibt es immer noch und die wird auch teilweise noch genutzt, aber jetzt hauptsächlich halt für solche Fahrradtouren. Was aber nicht weniger gefährlich ist. Also es ist ja nicht so, dass sie dann jetzt irgendwie was an dieser Straße geändert haben. Es ist halt bloß so, dass da weniger Verkehr ist. Das heißt, man fährt dann mit dem Fahrrad diese Straße runter. Das sind, wie lange ist es? Ich glaube, 15 Kilometer. Und muss aber auf der linken Seite fahren. Das ist die Seite, der, wo die Klippe ist. Weil der Straßenverkehr ist anders geregelt. Also wenn man von oben nach unten fährt, muss man links fahren. Also am Abgrund. Obwohl ja eigentlich Rechtsverkehr ist. Aber dort ist das außer Kraft gesetzt, damit Fahrer auf der linken Seite, an der Klippenseite, halt direkt an der Klippe sitzen. Also sehen, wie weit sie noch nach links können, damit sie sich gegenseitig ausweichen können, wenn sie entgegenkommen.
Ja, ja.
Und deswegen muss man als Fahrradfahrer aber auch auf der linken Seite fahren, was dann so ein bisschen, naja, es ist nicht so ein angenehmes Gefühl, sag ich mal. Also ich habe selber auch Höhenangst. Ich bin dann natürlich nicht ganz auf der Kante gefahren, aber so, man hält sich dann weiter links und man sieht ja schon, dass es da irgendwie nach unten geht. Und es gab auf dieser Strecke bei diesen Fahrradtouren, und das ist ja jeden Tag, sind das ja mehrere, weiß ich nicht, es sind bestimmt 100 Leute, die da am Tag runterbrettern mit zig verschiedenen Touranbietern. Und es gab, glaube ich, bis heute schon auch 30 Tote bei diesen Fahrradtouren, die einfach irgendwie falsch gebremst haben oder ausgerutscht sind und dann über die Klippe einen Abgang gemacht haben. Aber das ist halt, das ist vielleicht vier Fälle davon, ist vielleicht das. Aber die meisten Todesfälle bei diesen Fahrradgeschichten sind tatsächlich, wenn die Leute Fotos machen, Selfies und solche Geschichten und dann nicht mehr gucken, wo sie hinlaufen. Und dann auf einmal, ja, war das der letzte Selfie dann. Und das ist so ein bisschen, ja, muss man, also ich würde es jedem empfehlen, weil es eine super Erfahrung ist, aber man sollte da schon mit dem nötigen Respekt rangehen und auch vielleicht am Vortag nicht unbedingt zu hart feiern gehen, weil das geht morgens um 7 los. Da sollte man sich so ein bisschen mental auch drauf vorbereiten. Und dann, wenn man das so macht und ein bisschen das Respekt vor der Sache hat, dann ist das auch eine tolle Erfahrung, weil man vom Hochland bis runter in den Dschungel fährt. Das sind die Ausläufer des Amazonas, auf die man dann trifft. Und das ist schon auf jeden Fall den Nervenkitzel wert.
Cool, also ordentlicher Höhenunterschied, den man da runterfährt. Von diesen ganzen Ländern, also erstmal vielen Dank für diese ganzen Infos. Das ist halt unglaublich, was du da alles weißt. Von diesen ganzen Ländern, die du in Südamerika bereist hast, sind die ja alle so mega unterschiedlich, wie wir halt auch in Europa halt mega unterschiedliche Länder haben. Kannst du sagen, dass du ein Lieblingskind hast, also ein Lieblingsland?
Also ich würde sagen, mein Lieblingsland ist schon Argentinien aus den genannten Gründen, aber vor allem auch, was die Menschen angeht. Also es ist schon so, dass man Unterschiede in der Kultur feststellt. Und die Argentinier sehen sich so als die europäischsten in Südamerika, und die sind uns auch am nächsten und dementsprechend von der Kultur auch sehr ähnlich. Das heißt, es ist natürlich schon was anderes als Europa oder Deutschland, aber die Leute sind sehr, sehr herzlich, die nehmen Europäer sehr gerne auf und sind sehr, sehr gastfreundlich, gerade Deutschen gegenüber. Und das ist in den anderen Ländern, ist so ein bisschen mehr Distanz gegeben als in Argentinien. Und das zusammen mit Patagonien, mit Buenos Aires als Hauptstadt, wo man richtig ordentlich Party machen kann. Und natürlich, ich als Typ kann das vielleicht auch so sagen, mit den Mädels vor Ort, die auch super freundlich sind, und kann man da schon eine tolle Zeit haben.
Sehr cool. Also Argentinien ist halt die Nummer eins. Obwohl, wenn ich mich recht erinnere, hast du in Argentinien nicht nur gute Erfahrungen gesammelt.
Genau, da kommen wir ja eigentlich schon auf das Thema Sicherheit.
Genau.
Das ist in eigentlich allen südamerikanischen Ländern so. Es gibt welche, die sind ein bisschen sicherer, und es gibt welche, die sind ein bisschen gefährlicher. Aber generell muss man sagen, für alle Länder gilt, dass wenn man sich in den großen Städten bewegt, man doch schon seinem Bauchgefühl, auf sein Bauchgefühl hören sollte und vor allen Dingen generelle Sicherheitstipps befolgen sollte. Also es ist nicht so wie in Deutschland, dass man einfach nachts durch die Straßen laufen sollte. Und das habe ich halt nach 7 Monaten, habe ich das fälschlicherweise getan, als ich mit Freunden in Cordoba unterwegs war in Argentinien, und auf dem Rückweg von der Disco abends ins Hostel. Und dann waren es nur noch 2 Straßenblöcke und ich dachte mir, naja gut, jetzt bezahle ich kein Taxi für 2 €. da passt sich so ein bisschen das ganze Geldgefühl ja dann auch an Südamerika an. Und dachte mir dann, dann kannst du die paar Meter noch laufen. Und dann auf diesen paar Metern bin ich dann aber alleine gewesen und bin dann überfallen worden. Und das ist das, was du ansprichst. Also das war eine relativ üble Geschichte, wurde ich zusammengeschlagen und bin dann auch ins Krankenhaus gekommen, war eine Notaufnahme. Ja, aber wie gesagt, was ich immer dazu sage, ist, es kann eigentlich überall passieren. Und einen großen Anteil daran, dass das passiert ist, habe ich selber, weil ich meinen eigenen Sicherheitsregeln nicht gefolgt bin.
Ja, nee, aber da stimme ich dir absolut zu. Ich meine, das kann einfach überall passieren. Das kann ja halt auch irgendwie in Berlin oder Hamburg passieren, wenn man halt nicht entsprechend aufpasst. Und
genau.
Wenn man halt, so wie wir reisen halt eben auch viel und dann vergessen, oder wir werden halt auch sehr bequem und denken halt, es ist auch irgendwie 7 Monate gut gegangen. Da geht es heute auch gut. Und man muss einfach diese Sicherheitsregeln einfach ständig sich vor Augen halten. Habe ich gerade in Südafrika auch das Gleiche. Abends muss man einfach etwas vorsichtiger sein.
Auf jeden Fall.
Ja, aber das ist schön. Also da kann man einfach sehen, was für ein tolles Land Argentinien ist, dass dich so eine Erfahrung jetzt nicht, dass du jetzt nicht sagst, ist alles scheiße oder sonst irgendwas. Das würden manche Leute vielleicht auch so sehen. Ist bei mir nämlich genauso. Ich habe damals in Australien diesen schweren Unfall gehabt und trotzdem ist nicht Australien eines der tollsten Länder der Welt, weil es halt eben überall passieren kann. Und man muss einfach da drüber stehen, wenn man sowas durchmacht.
Genau, auf jeden Fall. Also gerade wenn man nach Südamerika fährt, dann ist natürlich immer so diese Sicherheitsgeschichte, gerade für uns Deutsche, so ein entscheidender Faktor, dass viele auch nicht gehen. Aber ich würde sagen, wenn man wirklich... wenn man erstmal da ist und hat sich so ein bisschen dran gewöhnt und entwickelt dann auch gewisse Routinen, dass man dann im Hostel zum Beispiel fragt, wenn man abends weggeht, wo kann ich denn hin, welche Buslinie kann ich denn nehmen oder nehme ich lieber ein Taxi, soll ich mit einer Gruppe gehen? Das ist ja eigentlich alles kein großer Akt, da 5 Minuten mal im Hostel nachzufragen, was man vielleicht lassen sollte. Und wenn man das aber macht, dann ist es eine unheimlich gehaltvolle Reiseerfahrung, die man dort sammelt, die man ein ganzes Leben lang nicht vergessen wird.
Ja, nee, das stimmt. Deshalb sollte man immer seine Ängste, die sollte man wahrnehmen, aber die sollten jetzt das Leben unbedingt bestimmen.
Genau.
Mein Lieber, lass uns zum Ende kommen dieser Podcast-Folge. Wie sehen denn die Preise in Südamerika aus? Sind da so viele verschiedene? Also du hast ja vorhin gesagt, Ecuador hat den Dollar. Und ja, welches ist das teuerste Land deiner Meinung nach? Welches ist das günstigste Land? Wo ist das Preis-Leistungs-Verhältnis quasi irgendwie gut?
Mhm. Also das billigste Land für Backpacker ist auf jeden Fall Bolivien. Es ist einfach, also da ist es spottbillig. Da kann man für ein paar Euro kriegt man ein ganzes Mittagsmenü mit Vorsuppe und allem möglichen Zeug. Ist dann natürlich aber auch von der Infrastruktur und von der Armut her schon ein anderer Schnack. Dann würde ich sagen, direkt danach würde ich Ecuador und Peru einordnen. Das ist auch okay. Wenn man natürlich in gewisse Hotspots kommt, relativiert sich das. Und das gilt aber für ganz Südamerika. Also gerade Patagonien, Iguazu, Wasserfälle, solche Ecken sind sehr, sehr teuer. Also im Verhältnis gesehen ist es dann so wie in Europa, wenn man zu irgendeiner Sehenswürdigkeit geht. Ansonsten, Argentinien und Chile sind schon sehr auf europäischem Niveau. In Argentinien kommt dazu, dass die Wirtschaft unheimlich schwankt und die ist eigentlich schon jahrelang am Boden. Das heißt, der Peso ist sehr, sehr schwach. Das heißt, wenn man nach Argentinien fährt, sollte man auf jeden Fall ganz viele Dollars mitbringen, die man dann dort auf dem, gut, das ist jetzt vielleicht so ein Geheimtipp, auf dem Schwarzmarkt tauscht. Also man muss sich dann informieren und ein bisschen rumfragen, weil man da einen besseren Kurs bekommt als der offiziell aufoktroyierte Dollarwechselkurs. Und dann kann man auch dort für einen ganz guten Preis reisen. Also das ist dann, wie gesagt, guter Preis heißt in dem Falle so ein bisschen unter deutschem Niveau. Das heißt, Chile, Argentinien sind schon günstiger, aber wenn es halt um Hotels und sowas geht, schon auf deutschem Niveau teilweise. Ansonsten Essen, Trinken, Transport ist wesentlich günstiger als in Deutschland. Also ich würde so sagen, wenn man jetzt das mal Ganze so runterbricht für die Zeit, in der ich da war, 7 Monate und bin durch Peru, Uruguay, Argentinien, Chile gereist, da habe ich so im Schnitt pro Monat so 1.500 Euro, manchmal vielleicht auch 2.000 Euro eingeplant, je nachdem, wie viel Touren ich dann noch gemacht habe. Das schlägt dann noch ins Kontor.
Klar.
Aber ja, das würde ich sagen, ist so der Schnitt. Wenn man so eine Reise plant, sollte man halt natürlich gucken, dass man ein gutes Gleichgewicht herstellt zwischen günstigen Ländern wie Bolivien und dann teureren Ländern wie Argentinien. Brasilien ist auch relativ teuer, also wenn man jetzt vorhat, nach Brasilien zu fahren. Aber ansonsten, wie gesagt, als für Backpacker-Einsteiger würde ich sagen, Peru, Ecuador, Chile, Peru, Ecuador und Bolivien sind auf jeden Fall budgetfreundlicher.
Sehr cool. Jetzt auch wirklich die letzte Frage. Wie, ¿qué tal con el español? Kommst du da, brauchst du viel Spanisch in der Südamerika oder kommst du auch mit Englisch klar? Sollte man schon eher vorher einen Spanischkurs zu Hause vielleicht sogar besuchen? Du machst es mit Babel, glaube ich, oder hast du es früher mit Babel gemacht? Oder sollte man vor Ort erstmal 2 Wochen in eine Spanischschule gehen? Hast du da vielleicht noch ein paar Tipps für uns?
Also Spanisch ist schon essentiell. Also man kommt natürlich auch ohne Spanisch weiter, wenn man in den Touristen-Hotspots unterwegs ist, hat aber bei weitem nicht die gleiche Reiseerfahrung, weil man mit den Locals vor Ort eigentlich kaum kommunizieren kann. Das geht dann nur in den großen Städten, wo dann entsprechend die Leute auf der Universität waren und Englisch gelernt haben. Aber Englisch ist vor Ort halt nicht so verbreitet wie bei uns, weil man einfach, die Nachbarländer sind alles spanisch sprechende Länder. Da hat man es einfach auch im Businessleben nicht unbedingt nötig, Englisch zu lernen. Deswegen auf jeden Fall Spanisch im Vorfeld lernen, so ein gewisses Basisspanisch oder, wenn man ein bisschen mehr Zeit mitbringt, einfach vor Ort in eine Spanischschule gehen und dann das den Urlaub gleich mit dem Erlernen einer neuen Sprache verbinden. Ist ja auch nicht schlecht.
Ja, genau. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Steve, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr viel tolle Informationen über eine tolle Region, ein toller Kontinent, viele neue Länder kennengelernt. Ich danke dir vielmals.
Ja, ich danke vielmals für die Einladung. Guck bei mir auf dem Blog vorbei und vielleicht auch mal die Videos an, die ich habe. Da gibt es noch ein paar mehr Eindrücke von Südamerika.
Genau, die werden wir alle in den Shownotes unten verlinken. Es ist unglaublich viel Information, die du da auf deinem Blog zur Verfügung stellst und auf deinem YouTube-Kanal. Total klasse. Und ja, dann wünsche ich jetzt erstmal einen wunderschönen Tag.
Ja, dir auch. Vielen Dank.
Alles klar, bis bald.
Tschüss.
Ciao.
So, das war die allererste Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich habe unglaublich viel gelernt, es war sehr interessant. Herzlichen Dank an Steve von backpacker.org, also unbedingt seinen Blog verfolgen. Und denkt dran, wir verlosen 3 Philips SHB 7250 Kopfhörer im Wert von jeweils 89 Euro. Denn diese Podcast-Folge wird von Philips präsentiert. Diese tollen Kopfhörer sparen dank der Bluetooth-Verbindung an Kabeln, aber nicht an Klangqualität und liefern kräftige Bässe und höchste Klarheit. Perfekt, um den Off-the-Path-Podcast also zu hören. Um einen zu gewinnen, müsst ihr einfach nur eine Rezension des Podcasts auf iTunes hinterlassen. So, das war's für heute und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche wieder, denn es wird ab sofort jede Woche am Dienstag eine neue Folge des Off-the-Path-Podcasts geben. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald.
Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge. Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.